Unser Text befindet sich heute Morgen im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, zunächst in Vers 13. 1. Petrus 1, Vers 13. Dort wollen wir beginnen zu lesen. In den Versen 3 bis 12 schreibt der Apostel ein Lob Gottes. Er sagt genau, welchen Gott er lobt und warum er ihn lobt. Und dieses Lob geht weiter bis Vers 12. Ab Vers 13 beginnt er aufzurufen. In den Versen 3 bis 12 sieht er seine Leser als Wiedergeborene und dafür lobt er Gott, dass er uns zu neuem Leben gebracht hat. Ab Vers 13 sieht er seine Leser immer noch als Wiedergeborene, aber jetzt will er ihnen Hilfen an die Hand geben, wie sie in dieser Welt, in der sie sich noch befinden, als solche leben können. Gott, der in der anderen Welt wohnt, kam ja in seinem Sohn in diese Welt hinein, hat uns hier ein Heil erworben, in dem wir heute stehen dürfen. Für dieses Heil lobt der Apostel Petrus Gott in den Versen 3 bis 12. Er sieht sie also als Wiedergeborene und lobt Gott dafür. In den Versen 13 und ferner betrachtet er sie immer noch als solche, die wiedergeboren sind, aber jetzt werden Vorrechte, die in den Versen 3 bis 12 genannt waren, zu Verantwortung. Der Leser ist ein Pilger, der zu neuem Leben kam. Wie kann nun dieses Leben bewahrt und gefördert werden? Das ist die Frage, die dann entstehen kann. Das geschieht hier in diesen Versen ab Vers 13, und zwar mittels vier Aufforderungen. Und die erste Aufforderung haben wir gleich in Vers 13. Setzt eure Hoffnung, beziehungsweise 14, ich kann jetzt, doch in Vers 13, setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Diese Aussage befindet sich inmitten eines Satzes. Und das will ich gleich erklären. Aber das ist der Kernsatz. Wir haben in diesen Tagen gelernt, wenn wir den Bibeltext verstehen wollen, sollten wir bemüht sein, einzelne Wörter zu verstehen, die die Schrift gebraucht, dann aber auch die Sätze, die die Schrift gebraucht, die die Schrift bildet mit diesen Wörtern. Solche Sätze können recht kurz sein. Ja, es kann ein Satz sogar aus nur einem Wort bestehen. Dann aber kann er sehr lange sein, für uns fast mehrere Absätze lang. Ein sich durchziehender Satz. Ein solcher Satz ist eigentlich ein Gebilde aus verschiedenen Satzteilen. Manchmal aus Sätzen, die zusammengekoppelt werden mit Verbindungswörtern. So ist es hier in diesem Fall wieder. Die Verse 3 bis 12 waren nur ein Satz. Und jetzt haben wir aber einen kürzeren Satz, doch einen, immer noch einen etwas längeren. Die Verse 13 bis 16, denke ich, sind ein Satz. Also, hier haben wir eine erste Aufforderung. Setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Petrus spricht viel von Hoffnung. Als er mit Jesus unterwegs war, hoffte er zusammen mit seinen Kollegen, Jesus werde für Israel das Königreich Israels wiederherstellen. Als Jesus aber dann starb, war diese Hoffnung plötzlich völlig dahin. Als Jesus wieder am Leben war, wurden seine Augen für eine ganz andere Zukunft geöffnet. Und aus dieser neuen Perspektive schreibt er nun Folgendes. Deshalb, Vers 13, umgürtet die Lenden eures Denkens, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung gezielt und vollkommen auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung oder Enthüllung Jesu Christi. Und wie Kinder des Gehorsams formt euch nicht nach dem Schema der früheren Lüste, denen ihr in eurer Unkenntnis dientet, sondern wie der, der euch rief, heilig ist, werdet auch selbst heilig in aller Lebensführung, weil geschrieben steht im Alten Testament, werdet heilig, weil ich heilig bin. Das ist ein Satz. Jetzt sollten wir uns eigentlich Rechenschaft geben über seinen Aufbau, damit wir ihn verstehen können. Die Kommentare spiegeln an dieser Stelle die Schwierigkeit wider, welche Ausleger mit diesen Versen haben. Es zeigt sich noch einmal, wenn man den Text wirklich erfassen will, wie wichtig es ist, nicht nur die Bedeutung von einzelnen Wörtern zu verstehen und von kurzen Satzteilen, sondern den Aufbau eines ganzen Satzes zu beachten. Die Verse 13 bis 16 stellen einen sich durchziehenden Satz dar. Etwas strenger übersetzt, hoffentlich haben Sie jetzt ein wenig Geduld, wir sind hier an einem Sonntagmorgen, ich weiß nicht, wie Sie eingestellt sind auf Sonntagmorgen, ja, was Sie gewohnt sind, da zu machen oder zu denken oder zu tun. Aber ich bin gewohnt zu arbeiten am Tag des Herrn. Ja. Und ich warne Sie, jetzt wird gearbeitet. Köpfchen her, ja, also, so hat mein Lehrer gesagt. Brüder, wir brauchen Köpfchen, wenn wir die Lehren des Wortes Gottes studieren wollen. Also denken wir mit. So schwer ist es eigentlich nicht. Es ist schon Deutsch. Ja. Ja. Vers 13. Ich will jetzt etwas wörtlicher übersetzen, damit wir mitkriegen den Satzbau und warum gerade diese Aufforderung setzt eure Hoffnung der Kern dieser Aussage ist, um den sich alles dreht. In dieser Wiedergabe, die ich jetzt vorlese, werden Partizipien vorkommen. Das ist ein Fremdwort, das gebe ich zu. Das sind Wörter, die oft mit einem END enden, Endwörter. Laufend, spielend, singend, lernend und so weiter. Im Deutschen, es gehört zum guten Deutsch, dass man solche vermeidet. Aber es gibt Sätze oder es gibt Situationen, wo wir wirklich abhängig sind von einem solchen Endwort. Und dann ist es schon angebracht, wenn man es ab und zu einmal gebraucht. Nur nicht zu oft, sonst wird es holprig. Ja. Dann wird es schwierig. Wir sprechen nicht so im Alltag. Ja. Aber damit wir jetzt, der Grieche, der gebraucht sie reichlich. Damit ist er zu Hause. Auch im Englischen haben wir sie sehr oft. Und deshalb kann das Englische das Griechische oft fast wortwörtlich übersetzen. Aber im Deutschen müssen wir uns etwas dazu setzen. Also wollen wir uns einander mitnehmen. Deshalb, das bleibt. Aber jetzt, die Lenden eures Denkens umgürtet habend, nüchtern seiend, das heißt, während man nüchtern ist, setzt eure Hoffnung. Da kommt der Kernsatz. Das ist imperativ, das heißt ein Befehl. Wir haben ja drei, eigentlich vier, aber meistens drei Arten von Sätzen. Erzählsätze, ich lese. Befehlssätze, lese, lesen Sie. Und Fragesätze, liesest du? Ja. Also, hier haben wir einen Befehlssatz, setzt eure Hoffnung. Und zwar gezielt und vollkommen auf die Gnade, die euch gebracht werden wird, oder gebracht wird besser, in der Offenbarung Jesu Christi, wie Kinder des Gehorsams euch nicht formend nach dem Schema der früheren Lüste, denen ihr in eurer Unkenntnis dientet, sondern wie der, der euch rief, heilig ist, und so weiter. Da geht es, wie schon einmal gelesen. Wenn man das so einmal formuliert, dann bekommt man den Kern des Satzes mit. Und er liegt in der Mitte von Vers 13, wie gesagt, setzt eure Hoffnung. Drei Wörter. Nach dem ersten Wort, setzt, in diesem kurzen drei Wörter, aus drei Wörtern bestehenden Satz, vor diesem ersten Wort, setzt, in diesem Text, kommt Voraussetzung. Also, es sammelt sich alles andere, nach dem ersten Wort des Satzes sammelt sich alles andere ergänzend und erklärend um diesen Kernsatz. Wir haben das erste Wort, deshalb, in der Mitte des Satzes, setzt eure Hoffnung. Dazwischen haben wir Vorbereitendes für das Gebot. Nach diesem Satz kommt noch Erklärendes, erklären, wie das aussehen soll. Das ihm Vorangehen ist gleichsam Voraussetzung, das Nachfolgende will mitteilen, wie gehofft werden soll, und zwar gezielt. Nicht formend, sagt er, werdet heilig. Das sind die Arten und Weise, wie man zu hoffen hat. Zu beachten ist, am Schluss, wo es heißt, werdet heilig, nicht heilig werdend, das wäre fast selbstverständlich, sondern da geht er über zum Imperativ, zum Befehl, zur Befehlsform. Das ist zu beachten, dass an dieser Stelle nicht wieder mit einem Partizip formuliert wird, sondern betonend mit einem einfachen Befehlswort. Die Verse 15 und 16, wir haben 13, 14, 15 und 16, die zwei letzten Verse, also 15 und 16, bleiben aber dennoch ein Gegensatz, denken Sie mit, 15 und 16 stehen im Gegensatz zu Vers 14, aber 14, 15 und 16 sind immer noch, gehören immer noch zum Bau des Satzes in Vers 13, setzt eure Hoffnung. So, ich denke, das war die schwerste Arbeit. Ja. Gehen wir nun näher auf den Abschnitt ein. Der Apostel weist hin auf den Anlass. Das ist das Erste. Warum, sagt er, setzt eure Hoffnung? Wissen Sie, die Leute, die die Bibel schrieben, haben etwas gedacht. Sie haben nicht einfach so hingeschrieben. Sie haben überlegt. Warum? Weil sie von Gott herkamen. Und Gott ist nun eben ein denkender Gott. Und die ganze Sache mit Jesus, es ist eine Sache des Denkens. Warum? Jesus heißt Logos. Logos ist das Gedachte. Jesus ist im Wesen ein Denkender. Er hat reichlich überlegt, bevor er in die Welt kam. Und als er kam, war das das Ergebnis einer reichlichen Überlegung. Er wusste genau, was er tat und warum er es tat und wohin es ging. Er war Wort in Körperform. Er sprach Wort. Gott, von Gott Gedachtes, von ihm Gedachtes. Und seine Schüler haben von ihm gelernt. Sie wurden zu denkenden Menschen. Als Fischerleute zum Teil oder als Zöllner oder was sie auch an Berufen gehabt haben mögen, waren sie mit irdischen Beschäftigen, beschäftigt mit Geld, mit Fischen und so weiter, mit Kaufen, Einkaufen. Aber als sie Jesus nachfolgten, sie haben sich immer noch mit dem Alltäglichen beschäftigt. Jesus war ein Lehrer, der mitten durch das Leben in Palästina zog und immer wieder anknüpfte an gegenwärtiges Leben. Aber sie lernten zu denken über diese Dinge im Lichte der Ewigkeit. Und die ist unendlich. Da weitete sich ihr Horizont. Und Petrus spricht so, Paulus spricht so. Und wissen Sie, wenn wir die Bibel lesen, lernen wir zu denken. Dann lernen wir so zu denken, wie Gott denkt. Und das ist das gesundeste Denken, das es gibt. Es gibt verschiedene Arten von Denken. Aber das biblische Denken gehört zum gesundesten, ist das gesundeste. Und eines will ich unterstreichen. Die Bibel spricht von Gründen, warum etwas geschieht. Sie gibt sich uns Rechenschaft, nicht in allem, aber sie gibt uns reichlich Grund für das, was sie von uns erwartet. Gott fordert nicht einfach von uns, dass wir irgendwo in ein dunkles Loch springen, dann hoffentlich geht es dann gut. Nee, er erleuchtet uns, die ganze Gegend wird Licht und er sagt genau, warum und wie und wozu es, wohin es geht. Jesus ist gekommen, um uns zu helfen. Wir sind in der Dunkelheit. Wir wissen nicht ein noch aus. Wir sind steht in immer wieder kommen wir in eine Sackgasse in unserem Denken. Aber wenn wir ins Wort steigen, dann wird es hell. Jetzt zurück. Das war ein Kommentar zum ersten Wort, denn wir treffen immer wieder solche Wörter und die sollten wir bedenken. Denn, deshalb, darum und so weiter. Deshalb, das heißt, wir müssen jetzt stehen bleiben. Es kommt eine Aussage, die gemacht wird, aber sie wird jetzt schon begründet. Es wird schon hingewiesen darauf, dass für diese Aussage, die er machen wird, ein Grund vorliegt. Und dieser Grund geht natürlich voran. Deshalb setzt voraus, dass etwas gesagt wurde. Und dann müssen wir uns Zeit nehmen, zu bedenken, was wir bis jetzt gelesen haben, während wir den Text fortlaufend lesen. In diesen Tagen haben wir ihn gelesen. Ja. Die Verse 3 bis 12. Die sprechen von einem Gott, der Vater von Jesus Christus war und ist und der gehandelt hat an uns. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, hat er uns, sagt Petrus, zu neuem Leben gebracht. Aber da hört es nicht auf. Sein Anliegen ist eigentlich, den Zweck dieser Wiedergeburt herauszustellen. In seinem Brief. Sofort zeigt er uns die Zukunft, die so begann mit einer Entstehung, einer göttlichen Entstehung, einer Wiedergeburt, einer neuen Geburt in eine neue Welt. Und sie geht hin zu einer Hoffnung. Und während er Gott lobt, indem er dieses ausführt, kommen eine Reihe von Vorrechte, Privilegien zum Ausdruck, die er aneinander kettet. Und dann sagt er, nachdem er Punkt gesetzt hat, in Vers 12, deshalb. Das heißt, Vorrechte werden zu Verantwortung. Privilegien führen in die Pflicht. Wir werden nicht einfach von Gott unterhalten. Es ist nicht so, dass er uns rettet und dann können wir uns hinsetzen und dann können wir die Daumen umeinander drehen. Ja, es ist ja alles für alles gesorgt. Gott tut alles. Er tut das Wesentliche. Aber er nimmt uns in seine Arbeit, in seine Tätigkeit hinein. So hat er uns geschaffen. Das war auch bei Adam und Eva so. Nicht nur Engel dienen ihm, auch Menschen. Deshalb setzt eure Hoffnung. Aus den vorhin beschriebenen Vorrechten folgt Verantwortung also. Das Vorrecht, von dem er in seinem Lob Gottes sprach, das Vorrecht der Hoffnung, zu der wir wiedergeboren wurden, wird jetzt zur Aufgabe. Ich möchte es vergleichen mit einer Eisenbahn, mit einem Zug. Als Christen sind wir nicht in die Eisenbahn gestiegen, in diesem Zusammenhang. In einer Eisenbahn können Sie sich hinsetzen. Der Zug fährt, die Lok nimmt Sie zum Ziel. Und Sie können sich unterwegs die Landschaft anschauen. Sie können in den Speisewagen gehen. Sie können sich neue Freunde machen und sich mit ihnen unterhalten. Vielleicht sind Sie umgeben von alten Freunden. Sie können so ziemlich machen, gelassen, was Sie gerade tun wollen. Sie können lesen. Sie können schlafen, wenn Sie wollen, wenn es geht. Sie können aussteigen unterwegs, wenn der Zug Halt macht. Vielleicht wollen Sie mal einen Tag ausspannen und dann sehen Sie sich die Stadt an. Oder Sie besuchen eine Veranstaltung, dann steigen Sie wieder ein und es fährt weiter. So sieht das Christenleben nicht aus. Sie gehen zu Fuß. Kein Zug, der Sie einfach so davon verfrachtet, sondern wir pilgern. Und wir setzen unser Auge auf eine Hoffnung. Und es gilt, dorthin zu zielen, zu gehen, mit diesem Ziel im Auge. Gott ruft uns auf und nimmt uns mit. Jesus ging zu Fuß. Und das ist das Bild des Christenlebens. Wir gehen durch die irdische Landschaft mit einem Ziel, das außerhalb dieser Landschaft liegt, hinter dem Horizont. Man erzählt von einem Missionar, und das ist wohl oft mehrere Male vorgekommen, dass Missionare, die die Bibel übersetzten, ein bestimmtes Wort nicht finden konnten. Es schien es nicht zu geben in dieser Sprache. Und dieser Missionar hatte große Mühe, ein Wort für Glauben zu finden. Tag für Tag sucht er, fragt, und nichts ergibt sich, bis einmal jemandem von den Ausdruck gebraucht, durch den Horizont schauen. Aha, das ist es. Und dann hat er diese Formulierung gebraucht. Es war nicht ein Wort, aber es genügte. Durch den Horizont schauen, hinter das von unserem Auge Gesehene. Dort liegt eine Wirklichkeit. Und das bekamen die Einheimischen mit, deshalb konnten sie verstehen. Und so konnten sie jetzt verstehen, was es hieß, an einen Gott zu glauben, den man nicht mit irdischen Augen sieht, aber mit dem man wirklich rechnen kann. So sind auch wir unterwegs in einer sichtbaren Welt, in der wir aber nicht stehen bleiben dürfen, sondern wir sind unterwegs. Wir gehören nicht zu dieser Welt, obwohl wir uns in ihr befinden. Petrus gebraucht das Bild vom Griechischen her eines Touristen, eines Unterwegsseienden, der zwar dort sich aufhalten darf, aber nicht Bürger ist. Sein Bürgerrecht ist in einer anderen Welt. Deshalb setzt eure Hoffnung. Petrus spricht sodann von der rechten Einstellung auf das Hoffen. Man ist nicht gewohnt, bei einem Hoffen an eine Vorbereitung zu denken. Dafür ist Hoffen ein zu einfaches Wort für uns. Man hofft oder hofft nicht. Man ist nicht gewohnt, bei einem Hoffen an eine Vorbereitung zu denken. Hoffnung ist ein Vorgang, aber im inneren Menschen und hat vornehmlich mit unserem Denken zu tun. Es gilt, im Inneren etwas im Auge, bewusst im Auge zu behalten, durch den Horizont zu schauen gleichsam. Und es zu erwarten, es ist nicht sichtbar, noch nicht. Man erhofft es aus gutem Grund. Petrus legt uns in dieser Beziehung zweierlei Vorbereitung vor. Und es ist ganz einfach. Aber es sind zwei Schritte, die getan werden müssen. Das eine, das zu dieser Vorbereitung gehört, ist eine bewusste Handlung. Etwas muss gemacht werden. Das andere ist eine darauf folgende Haltung, die eingenommen wird. Wir handeln und jetzt muss eine entsprechende Haltung eingenommen werden. Die Handlung sieht so aus. Der Apostel sagt, setzt eure Hoffnung auf die und so weiter. Umgürtet euch die Lenden eures Denkens oder die Lenden eures Denkens umgürtend. Das gehört dazu. Das muss gemacht werden, wenn man wirklich biblisch hoffen will auf unsere Zukunft. Das Umgürten ist ein Bild. Ein Bild aus dem israelitischen Alltag. Galt es irgendwo körperlich tätig zu werden, so wurde das lange Gewand zwischen den Beinen vorne hochgezogen. Stellen wir uns einen Mönch vor, mit einem langen, fast bis zum Boden langenden Kleid, und er langt zwischen den beiden nach dem hinteren Teil dieses Gewandes, das hinter ihm runterhängt, holt es hervor, somit wird das ganze Kleid hervorgeholt, er bringt es bis zum Gurt, den er trägt, bindet es hier fest, und so sind seine Beine frei für reichere Tätigkeit mit den Beinen und mit dem Körper. Wenn man auf das Feld geht oder wenn man auf die Wanderung geht. Wenn man nur in die Synagoge ging und so weiter, wo das nicht so drauf ankam, man konnte vielleicht sich setzen und so weiter, dann konnte das Gewand lang bleiben. Aber für Zwecke der reichen Tätigkeit musste man sich umgürten. Das Gewand also hochziehen. Ähnliches soll jetzt im Denken geschehen. Wir sitzen jetzt hier ganz gemütlich, ja? Das geistige Gewand hängt. Wenn wir aber tätig werden wollen, auch in unserem Denken, dann gilt es, hellwach zu werden. Was soll jetzt gemacht werden? Und sich vorzubereiten. Es gilt, bevor wir handeln, jetzt diese Handlung vorzunehmen und uns vorzubereiten in unserem Denken. Seid stets eingestellt auf Arbeit, will Petrus sagen. Seid stets eingestellt auf einen möglichen Kampf. Seid wachsam zur Arbeit und zum Kampf. Dieses gehört heute zu dem Nötigsten. Die Gemeinde ist in weiten Strecken eingeschläfert. Ich befürchte, man weiß nicht, was auf uns zukommt. Es kommt nicht die Verfolgung, sie ist da. Wer schläft, der weiß nicht, dass er schläft. Und das weiß ich, dass man das nicht weiß. Und deshalb bete ich, Herr, wecke mich, wo ich schlafe. Ich könnte hier schlafen, ich weiß es ja nicht. Es muss mir mitgeteilt werden. Ich muss geweckt werden, ja? Ich kann mich selbst nicht wecken, wenn ich schlafe. Ein anderer muss das tun. Aber ich kann im Voraus beten, und das tue ich. Beten Sie. Beten wir alle, dass wir hell wach seien für unsere Zeit, für unseren Herrn. Und dass wir bereit sind, an die Tat zu gehen. Wirklich feste Schritte zu tun Richtung Himmel. Wir werden hier nicht bleiben. Dieses Leben hat ein Ende. Irgendwann ist es aus. Und dann kommt die Rechnung. Dann kommt der Chef und sagt, jetzt werden wir abrechnen. Und dann muss ich mich stellen. Das gibt es, das ist eine Wirklichkeit. Wir können nicht von Tag zu Tag so weiterleben, wie wir das heute tun. Irgendwann müssen wir uns auf eine Veränderung der Lebensweise einstellen. Und das, sagt Petrus, deshalb, weil Gott uns ein Ziel gesetzt hat mit unserer Wiedergeburt, deshalb gilt es jetzt, von hier bis zum Ziel hellwach zu bleiben und feste Schritte zu tun. Zuerst umgürtet euer Denken. Das heißt, seid bereit zu gehen, seid bereit zu handeln, seid bereit zu arbeiten, seid bereit zu kämpfen. Ja. Viele von uns merken nicht, wissen nicht, dass wir in einem Kampf stehen. In einem Kampf auf Tod und Leben. Ich merke es immer wieder, wenn ich zu Hause bin oder auf Reisen bin. Und es kann einem die Furcht kommen. Was wird eines Tages geschehen? Zu viele Soldaten, ich denke, es war C.T. Studd, der das sagte, zu viele von uns sind Schokoladensoldaten. Wenn es zu warm wird, wissen wir, was passiert, ja? Man sagt, viele Christen wären wie Teebeutel. Sie werden nie aktiv, bis sie in heißes Wasser getan werden. Das zweite ist die Haltung. Zuerst die Handlung, umgürtet. Ganz bewusst sich umgürten, wachsam werden. Das zweite ist, seid nüchtern, nüchtern seiend, die ganze Zeit. Wir nehmen jetzt eine nüchterne Einstellung. Wir lassen uns nicht umnebeln oder benebeln. Enthaltet euch von allem, das euch einschläfern will, benebeln oder unachtsam machen könnte. Enthalten wir uns da. Ganz bewusst, seien wir auf der Hut. Es gibt vieles, das uns unwachsam machen kann. Wir unterhalten uns. Wir sind sehr stark auf Unterhaltung eingestellt. Ich weiß nicht, ob die Heilige Schrift überhaupt so etwas kennt. Vielleicht bei Kindern. Aber die sollen nicht nur unterhalten werden, sondern erzogen werden. Auch dort. Wir sprechen von Ferien, von Urlaub, von Unterhaltung, von Abwechslung. Da sagt deine Mutter, ich muss mal einen Tag ausspannen, könntest du mein Kind nehmen? Ja, wenn meine Frau das gesagt hätte, ja. Nicht, dass ich da etwas getan hätte, aber sie gibt sich selbst Rechenschaft. Sie hätte nie daran gedacht, dass man mal für einen Tag oder eine Woche aussteigt aus der Mutterschaft, ja. Und jetzt Ferien nimmt von der Familie. So sind wir eingestellt und wissen Sie, das ist weltliches Denken. Jesus hat nie Ferien gemacht. Ja, ich weiß, womit man kommt. Wollte sich zurückziehen. Das tun Sie auch. Sie kommen ja vom Bett. Das tun wir alle. Wir schlafen mal zwischendurch. Wir machen den Sonntag zum Ruhetag. Das können wir machen. Vielleicht tun wir es nicht immer. Aber wir nehmen uns schon Zeit zum Ausruhen. Das ist nicht Ferien. Deshalb machen wir sie, weil wir denken, wir brauchen das. Wir sind also eingestellt, ob das recht ist oder nicht, das will ich jetzt dahingestellt sein lassen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir stärker von der Welt geprägt sind, als wir vielleicht meinen. Wir haben viel von der Welt absorbiert. Und es ist in uns zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wir sind vielleicht weiter von der Bibel weg, als wir denken. Die Sache mit der Ewigkeit ist viel radikaler, als wir meinen. Die Sache mit der Ewigkeit ist viel ernster, als Sie und ich denken. Die Ewigkeit ist viel länger, als wir wähnen. Die Hölle ist viel heißer, als wir uns vorstellen können. Der Himmel ist viel herrlicher, als wir ihn vorstellen können. Es lohnt sich, einmal wach zu werden und auf Petrus zu hören. Deshalb setzt eure Hoffnung auf das Künftige. Bleibt hier nicht hängen, bleibt hier nicht stehen, bleibt hier nicht haften. Seid nüchtern, lasst euch nicht einschläfern. Nachdem man sich tatbereit gemacht hat, soll diese Haltung als eine stetige eingenommen werden. Man merkt also, das Hoffen auf das künftige Heil ist ein durchaus tätiges Hoffen. Einmal soll man stets bereit sein, aus der Zeit dieser Welt in die andere beim Herrn hinüberzugehen, stets sterbebereit. Mein Onkel starb im Gottesdienst, saß, ich denke, am Ende einer Reihe, kippte um, war in der Ewigkeit. Das kann ein jeder von uns heute Morgen. Es wäre nicht das erste Mal, dass so etwas geschehen wäre. Wir wissen alle, dass man ganz plötzlich sterben kann, ohne Warnung. Ich habe mir sagen lassen, ich habe es irgendwo in einer wissenschaftlichen Zeitschrift wohl gelesen, in den meisten Fällen ist das erste Zeichen davon, dass etwas nicht in Ordnung ist mit dem Herzen, ist das erste Zeichen der Tod. Es gilt, vorbereitet zu sein. Ja. Wir können sterben ohne sichtlichen Anlass. Gott hat unser Leben in seiner Hand. Einmal soll man stets bereit sein, aus dieser Zeit in die Ewigkeit hinüberzugehen. Andererseits gilt es, bis dahin die Zeit voll und ganz für die Ewigkeit zu nutzen. Die Menschen, die auf dieser Erde am tauglichsten sein werden, sind die, die am himmlischsten gesonnen sind. Nicht die, die irdisch gesonnen sind. Das sind die tauglichsten. Die wissen, was es um die Erde ist. Wie soll nun auf das Künftige gehofft werden? Die Vorbereitung ist besprochen. Wie soll jetzt gehofft werden? Das beginnt in der Mitte von Vers 13. Es gilt, sagt der Apostel, auf die Gnade zu hoffen. Setzt eure Hoffnung auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir sind nicht gewohnt, jedenfalls war ich nicht gewohnt, an die Zukunft unseres Herrn, an das Kommen unseres Herrn, zu denken als von einer Gnade. Wir denken an Golgatha und an unsere Wiedergeburt und so weiter, an das, was wir brauchen, da denken wir an Gnade. Aber an die Wiederkunft, Herrn, da sprechen wir nicht so leicht von Gnade. Aber der Apostel Petrus tut das hier. Setzt eure Hoffnung auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Diese Gnade wird dann gebracht. Wir sind aus Gnade gerettet, wir werden durch Gnade bewahrt. Aber dass Jesus kommt und uns aus dieser Welt holt, das wird lauter Gnade sein. Was ist nun Gnade? In den einleitenden Worten wurde schon auf dieses Wort hingewiesen. Ist ein einfaches Wort, obwohl es ein reiches Wort ist, ein umfangreiches Wort. Vom Griechischen her ist es das, was Freude macht. Aber das ist ja etwas zu kurz gesagt. Es gehört sehr vieles dazu. Von der Schrift her können wir sagen, für uns, wenn wir an die Gnade denken, können wir sagen, Gnade ist einmal die vergebende Liebe Gottes. Und zum anderen, nachdem uns Vergebung zuteil geworden ist, ist es die tragende Kraft Gottes. Wenn Paulus Hilfe erwartet von seinem Herrn oder um Hilfe bittet, um Abwechslung oder Ablösung einer schweren Prüfung, dann antwortet ihm Jesus, es genügt dir meine Kraft, Gnade, weil meine Kraft vollkommen wird an der Stelle der Schwachheit. Das heißt, für Jesus ist Gnade Kraft. Aber Gnade ist ein Ausdruck, eine von mehreren Ausdrucksformen der Liebe Gottes. Gottes Liebe offenbart sich in Erbarmen, Wohlwollen, Gnade und so weiter. Gnade ist eine Ausdrucksform seiner Liebe. Wo immer wir von Gnade Gottes lesen, dort dürfen wir die Liebe dahinter sehen. Die Gnade selbst ist nun eine in Verbindung bringende Gnade, das heißt Vergebung. Sie kann eine tragende Gnade sein, aber immer brauchen wir dort dann bei diesem Tragen Kraft. Wenn die Gnade erzieht, wie Paulus das im Titusbrief sagt, dann geschieht diese Erziehung, das heißt, Paulus stellt diese Erziehung in Gegensatz zum Gesetz. Das Gesetz war ein Erziehungsmittel. Gott war der Pädagoge, der mit dieser Form Israel erzog. Und dadurch wurde Israel vorbereitet auf das Heil. Denn Israel merkte immer wieder, es konnte den Anforderungen Gottes nicht entsprechen. Und das war die Absicht des Gesetzes. Israels Ohnmacht ihm zu offenbaren und seine Sündhaftigkeit. Und dann kann das Heil einspringen. Als Israel vorbereitet war, konnte Jesus kommen und dann das Heil zu Wege bringen und zur Anwendung bringen. Und dieses Heil erzieht uns jetzt, die wir nicht mehr unter dem Regime des Gesetzes sind, sondern unter dem Regime der Gnade, der Liebe Gottes. Es ist eine andere Atmosphäre, ein anderes Format, eine andere Situation, ein anderer Raum, eine andere Schule. Es gibt andere Beweggründe hier. Nicht die Peitsche, nicht der Druck, der auch mal kommen kann, wenn wir nicht anders regieren wollen, dann kann schon einmal das Gesetz kommen. Aber zuerst einmal zieht Gott uns mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Und die Gnade Gottes, die uns erzieht, kommt aus der Liebe Gottes, das motiviert. Aber sie liefert zugleich als Gnade die Kraft, der Liebe zu entsprechen. Und so zieht Gott uns in seiner Gnade und Kraft ihm nach, in seine Christusähnlichkeit. Das ist die Absicht Gottes in der Erziehung. Gelingt es ihm nicht, das heißt, erwidern wir nicht entsprechend, dann kann er schon einmal nachhelfen, mit ein wenig Schieben oder Druck und so weiter. Und das erleben wir ja auch. Davon spricht der Hebräerschreiber in Kapitel 12. Ab und zu muss auch die Zucht kommen. Aber wenn diese Zucht ihre Aufgabe erfüllt hat, dann wollen wir gern, wie das gezüchtigte Schaf, gern beim Hirten bleiben. Dann kann die Liebe uns wieder ziehen und seine Gnade uns tragen. Also hoffen auf die Gnade, die aber jetzt schon am Werk ist. Man merkt also, dass Hoffen auf das zukünftige Heil ist ein durchaus tätiges. Einmal soll man stets bereit sein, aus der Zeit zu gehen und Ewigkeit. Wir hoffen auf die Gnade, aber diese Gnade ist zugleich eine jetzt schon sich anwendende Gnade, die uns dorthin bringt. Setzt eure Hoffnung gezielt, sagt der Apostel. Mit diesem Ziel im Auge sollen wir stets hoffen. Gezielt und vollkommen. Das ist ein Wort im Grundtext, aber im Deutschen brauchen wir mehrere Wörter, um das zu verdeutlichen. Setzt eure Hoffnung mit dem Ziel im Auge und ganz, vollkommen. Alles, die ganze Aufmerksamkeit wird auf dieses Ziel gerichtet, auf die Gnade. Das hat mich, ich hatte zu sprechen in unserer Gemeinde, und dann habe ich mich mit diesem Text beschäftigt und das hat mich wirklich in die Zucht genommen. Es offenbarte in mir einen Mangel. Und dann wurde es zu einem Bedürfnis zu beten, dass es so sein möchte bei mir, wie Petrus das hier sagt. Wir dürfen darum beten. Was nicht ist, darf werden. Das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes, aber wir sind noch nicht am Ziel und wir dürfen Wachsende sein. Wir dürfen Werdende sein. Das ist das Herrliche in diesem Wandel und dieser Wegstrecke mit Jesus Christus. Setzt eure Hoffnung auf die Gnade, das heißt nicht auf etwas anderes, nicht auf etwas in diesem Leben und auf dieser Erde. Das ist ein ernstes Wort, wieder. Da ist die Frage, was will ich? Nehmen uns kurz Zeit, reflektieren Sie mal in Ihrem Denken. Geben Sie sich einmal kurz Rechenschaft darüber. Was wollen Sie eigentlich? Was wünschen Sie sich gerade jetzt? Wo gehen Ihre Verlangen hin? Was beschwert Sie, das offenbart, was Sie wollen? Ja. Wo drückt es, das zeigt, was Sie eigentlich wünschen? Ist es irdischer Komfort? Rückt das in den Vordergrund? Ist es geistliche Not? Ist es psychische Not? Geben wir uns einmal Rechenschaft. Was will ich eigentlich? Und zweitens, wie soll dieser Wunsch erfüllt werden? Woher soll nun kommen, was ich will? Wie soll das erfüllt werden? Von wem erwarten Sie das, was Sie wollen? Vielleicht wollen Sie heiraten. Von wo soll der Mann, die Frau kommen? Von wem erwarten Sie das? Sie wollen gesund werden. Woher erhoffen Sie die Gesundheit? Sie wollen ein besseres Haus. Sie sind nicht, fühlen sich nicht wohl. Woher wollen Sie die Ablösung haben? Petrus lehrt uns hier in dieser Welt, in den Realitäten dieser Existenz. Er lehrt uns grundsätzlich, wie wir denken können und heil und gesund, wohlerhalten hindurchkommen können an unser Lebensende oder, wenn Jesus kommt, in den Himmel, ans Ziel. Er sagt, richtet eure Hoffnung, setzt eure Hoffnung gezielt und vollkommen auf die Gnade, die gebracht wird, wenn Jesus kommt. Aha. Ich muss also damit rechnen, dass einige Wünsche zwischen hier und da nicht erfüllt werden. Erst dann. Das Weinen dauert eine Nacht. Der Tag kommt mit dem Morgen. Und was tun wir in der Nacht? Das ist meine Frage. Das war meine Frage an mich. Ja, die Abhilfe kommt, aber was mache ich jetzt? Die Gnade, auf die wir hoffen, ist dieselbe, die uns nicht jetzt hindurchträgt. Das ist, was es heißt, auf die Gnade zu hoffen. Die ganze Wegstrecke ist gekennzeichnet von dieser Gnade. Der Herr, der dort mit seiner Gnade steht und wartet, bis es Zeit ist zu kommen, der ist jetzt hier. Der ist auch nicht nur mein Hirte oder der Hirte seiner Gemeinde, sondern er ist das Haupt der Welt. Der, der mein Führer ist, ist der König der ganzen Umwelt. Und jeder Politiker, der seine Gesellschaft zu lenken versucht, ist ihm unterstellt. Und der Herr hat den Weg aller Könige wie Wasser in seiner Hand. Das sagt uns die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Die zwei Persönlichkeiten sind eine Persönlichkeit. Und das heißt, dass dieser Gott, dieser Hirte mich hindurchbringen kann durch Naturkatastrophen, die dort reichlich erwähnt werden. Das heißt, wenn die Natur beginnt, sich zu bewegen, weiß mein Herr, der Schöpfer und Erhalter, die Kapitel 4 und 5 sind da grundlegend für die Perspektive. Ja. Dort wird uns der Gott geschildert, der hier auf dieser Erde handelt und uns zum Ziel bringt. Dieser Gott kann mich zum Ziel bringen. Er hat alles in seiner Hand. In Kapitel 2 und 3 zeigt er, was für ein Hirte er ist. Dort spricht der Hirte der Gemeinde. Und das ist für mich Trost. Der, der dort am Ende steht, der ist jetzt hier. Oder sagen wir es mit einem anderen Wort, und damit könnten wir schließen. Psalm 16, Vers 8, 8 und 9. Ich habe den Herrn alle Zeit vor meine Augen gestellt. Aber jetzt begründet er das gleich. Auch David ist ein denkender Dichter. Denn warum hat David den Herrn alle Zeit vor Augen gestellt? Weil dieser Herr zu seiner Rechten ist und stets parat steht, ihm zu helfen. Wie kann aber ein Gott, der zu meiner Rechten ist, gleichzeitig vor mir sein? Nun, er ist eben ein Allgegenwärtiger. Das sind Bildwörter, das ist klar. Wenn jemand zu unserer Rechten steht, dann heißt das, dass er gerade da, er ist der Übergeordnete, ich bin auf seiner linken Seite, das heißt, er ist der Prominentere, er ist der Stärkere, in diesem Fall ist er der ewige Gott. Und er steht bereit, um meine Not abzuhelfen. Er sagt, ich bin der Ich Bin. Alles, was ich brauche. Sie können sagen, schreiben Sie den Namen Gottes. Ja, wie heißt der ewige Ich Bin? Ich bin Strich. Dieser Strich steht für das, was Sie brauchen, was ich brauche. Jetzt füllen Sie dort ein, was Sie wünschen und brauchen. Gott ist das, was Sie wirklich brauchen. Ja. Er ist es. Er ist zu meiner Rechten und ist alles, was ich brauche. Mein Sohn hat Psychologie studiert und wir unterhielten uns einmal vor Jahren und sprachen auch von einem christlichen Psychotherapeuten oder Psychologen, der gute Erkenntnisse gewonnen hatte. Und der hätte gesagt, sagt er, wir brauchen nur zweierlei im Leben. Nur zweierlei. Wir brauchen Gott und wir brauchen das, was er gibt. Nichts weniger, nichts mehr. Das ist alles. Wenn dieser Gott zu meiner Rechten steht, dann will ich auf ihn hoffen. Und dieses Hoffen wird zum Ausdruck gebracht dadurch, dass ich jetzt ihn mir vor mir denke. Ich habe ihn mir vor Augen gestellt. Ich will stets auf ihn schauen, stets auf ihn hoffen, stets mit ihm rechnen. Und ich darf das von heute bis zum letzten Tag, und vielleicht ist heute der letzte Tag. Das heißt, heute setze ich meine Hoffnung ganz auf die Gnade, die er mir bringt, wenn wir uns begegnen. Ich denke, hiermit können wir schließen. Der Dichter David sagt dann frohlockt er, dann freut er sich. Das ist, was echte Freude liefert. Wir wollen aufstehen zum Gebet, insofern das möglich ist. Unser Vater in dem Himmel, du bist uns nahe geworden durch Jesus, deinen Sohn. Und deine ganze Fülle wohnt in ihm und in ihm hast du sie uns geschenkt. Zeige uns, Herr, öffne uns die Augen dafür, was es heißt, mit einem genügenden Gott zu leben. Und bewahre uns davor, dass wir auf etwas oder zu etwas Geringerem greifen. Bewahre uns, Herr, davor, dass wir uns zufrieden geben mit Zeitlichem und Vergänglichem. Amen. Amen. Wir dürfen Platz nehmen.